Piraten-Sender-Nihost!
Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe voll Stress. Ich muss in den Tennisclub, Thilo. Ich habe Stress, ich muss Tennis spielen gleich. Ich habe nicht so lange Zeit.
Jetzt ernsthaft?
Ja, das war doch in den 80ern so eine peinliche Nummer, ne? Mit Golf 1 in Schneeweiß und dann wurden die Tennisspieler bei Familie Flodders durch den Kakao gezogen oder verkloppt, ja, oder so und alle haben gejubelt. Tennisclub in den 80ern, das war was Exklusives, ne?
Weißen Golf haben sie gefahren. Feindbild war Golf.
Ja.
Und in dem Film war es auch weiß.
Golf 1 Cabrio weiß, wie ich eingangs sagte.
Ah, siehst du, da sind wir schon wieder beim Autothema. Das macht mir direkt Stress, weil ich mich da nicht auskenne. Jetzt habe ich mich schon direkt wieder blamiert zu begehen.
Und ich gehe immer mit dem Hund Gassi und ging immer an diesem Tennisclub vorbei. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich eine Affinität habe zu Sportplätzen nachts, wenn die beleuchtet sind in einer Großstadt. Weißt du noch, wie wir in Hongkong waren und mit dem Peak, vom Peak da, so heißt auch der Berg da, ja, mit der Gondel runtergefahren sind und dann der Blick auf, na, was spielen sie denn in Hongkong? Könnte auch Cricket oder irgendwie sowas gewesen sein, was sonst so. Und dann so ein beleuchteter Sport, das finde ich toll. Da bin ich jetzt, gestern bin ich da mal hingegangen und Tennis ist überhaupt nicht mehr so posch. Er meinte, ja, komm vorbei, 16 Euro der Platz, ab geht's. Mache ich jetzt mal.
Echt?
Ja.
Also du spielst jetzt wirklich Tennis? Das war jetzt nicht so ein Lead-in-Gag.
Nee, ich habe Stress, weil ich gleich in den Tennisclub muss.
Na, oh, das ist ja widerlich. Dann bist du jetzt zum Feindbild mutiert. Also ein Arbeitsloser, also Arbeitslose dürfen da heute auch schon rein in den Tennisclub.
Also für 16 Euro der Platz, das ist ja viel günstiger als ein Fitnessstudio oder so. Ich glaube, dieses Elitäre, was Tennis mal hatte, hat es ja irgendwie ablegen müssen. Ich glaube, das hat wahrscheinlich noch ein Golfclub heutzutage. Oder was ist noch elitär? Wir kommen schon wieder brutal vom Thema ab. Also mein Stress hält sich in Grenzen. Was hast du für einen Stress?
Ja, ich habe jetzt wirklich, deswegen habe ich das Thema auch vorgeschlagen. Ich habe jetzt wirklich mal einen kompletten Break, einen körperlichen Break erfahren.
Was?
Ich habe mich, ich habe komplettes Magenproblem gehabt jetzt eine Woche lang. So wie ich es früher immer nur aus Rentnergeschichten hörte oder von anderen oder aus dem Stern, wenn es darum ging, achten Sie auf Ihren Körper oder so. Da habe ich ja immer nur gelacht, weil ich ja immer wusste, das betrifft mich nicht. Aber offensichtlich ist es jetzt doch soweit. Ich habe wirklich ziehende Schmerzen im Magen gehabt. Und ich sag's mal gleich, kein Dünnschiss, kein Magen-Darm-Effekte ansonsten. Ansonsten war ich körperlich eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich konnte rausgehen, es war alles nicht so ein Ding. Aber mein Magen hat, wenn ich nur einen Krümel vom Küchenboden genascht habe, schon rebelliert.
Oh.
Ja. Ich konnte auch nicht mehr gut kacken. Und wenn, war Kacken normal. Ganz normal. Aber es fühlte sich an wie Verstopfung, nur dass es irgendwie gar keinen Grund dafür geben konnte. Und ich habe mich, glaube ich, einfach die letzte Zeit zu viel aufgeregt über Sachen, über die man sich nicht unbedingt aufregen muss. Wo meine Therapeutin ja immer schon gesagt hat, jetzt bleiben Sie ruhig, es macht doch keinen Sinn. Und irgendwie hat sich das aber gesteigert über die Zeit mit der Aufregerei. Ich habe mich so dermaßen aufgeregt, dass das wirklich dann den direkten Effekt hatte. Es ging wieder um Technik, Simon.
Es ging um Technik. Also es schlug dir auf den Magen. Und das ist ja auch hinlänglich bekannt. Das kenne ich auch, dass Stress auf den, dass der Magen empfindlich auf Stress reagiert. Okay, es ging um Technik.
Mein Magen ist ja wirklich hart gesotten, weil ich esse gerne wahnsinnig super scharf. Also Lutz ist ja super, super, super scharf. Der muss ja immer die Inder überreden, dass sie ihm das wirklich aufs Brutalste hochschärfen.
Hilfe.
Aber ich esse ja einfach nur super scharf. Das hat sich, glaube ich, jetzt alles irgendwie summiert die letzte Zeit. Der Stress, dass ich mich zu viel aufrege. Ich habe ja hier ich drehe ja Einspieler für die Sat.1-Show am Freitagabend. So. Und am Samstag.
Meinst du, die muss man jetzt nicht nennen, die Show? Die muss man jetzt nicht nennen.
Bitte?
Meinst du, die muss man jetzt nicht nennen, die
das
Show?
Das kann man ruhig nennen. Pretty in Plüsch. Das macht wahnsinnig Spaß und es ist ein tolles Team. Es hat keine guten Kritiken, aber Simon, alle unsere Sachen, die wir bisher gemacht haben, hatten erstmal keine guten Kritiken. Vielleicht ist es auch der Beginn einer großen Legende, weißt du? Vielleicht gebe ich in Podcast 2120 total damit an und du stehst da und warst bei diesem Goldfinger der deutschen TV-Unterhaltung nicht dabei. So,
Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, wir hatten gerade noch mega die heißen, coolen Models hier alle an unserem Podcast rankleben, die gehofft haben, irgendwie zu wissen, wie sie abnehmen. Ja, sie müssen sich nur stressen und dann nehmen sie ab. Und dann erzählst du von Pretty in Plüsch, jetzt sind sie alle wieder weg.
Was? Hör auf! Das dürfen meine Arbeitgeber alles nicht hören, jetzt hör auf.
Na ja, gut, okay.
Ja, das ist das deutsche Meet the Feebles.
Ja, ja, ich kann ja nur froh sein, dass ich keine Anfrage hätte. Sonst wäre ich ja jetzt in der gleichen Bredouille wie du und würde dieses Format
jetzt verteidigen. Jetzt hör auf, das darfst du nicht sagen, das weißt du auch.
Ich habe es nicht gesehen, es sind ja sympathische Leute dabei.
Das macht sehr viel Spaß. Also ich drehe also nach und nach diese Matzen mit den Promis und ich muss die Sendung abends gucken, damit ich sehe, wer kommt weiter und so weiter. Ich muss also soapmäßig im Thema bleiben. Ja. So, das ist eine super Sendung. Bitte schaltet alle ein. Das ist eine super Sendung.
Ja.
Damit habe ich jetzt meine Pflicht aber erfüllt. Also bitte.
Ja.
Jedenfalls, ich erkläre das kurz mal und es kommen altbekannte Koordinaten darin vor in dieser Story, weil ich muss also Freitagsabend diese Show gucken, weil ich am Samstag drehe und dann praktisch drauf zurückgreife, was in der Show Freitagabend passiert ist. Das heißt, ich ziehe mir freitagsabends jetzt immer 3 Stunden lang Pretty in Plüsch rein. Letzte Woche konnte ich das nicht. Weißt du noch warum?
Weil wir einen Podcast aufgenommen haben und irgendwas ging schief.
Wir haben einen Podcast aufgenommen, aber ich habe ja einen Telekom-Receiver. Und deswegen habe ich, klug wie ich bin, den Telekom-Receiver auf Buffering gestellt. Also ich habe einfach Sat.1 angemacht und Pause-Taste. Und dann kann man später einsteigen. Ich bin um 21.05 Uhr eingestiegen und habe dann das Programm geguckt. Das hat auch den Vorteil, dass man die Werbung immer vorspulen kann. So,
ja.
Ich habe geguckt, ich habe natürlich gewartet auf das Promi-Pärchen, wofür ich den Film gedreht habe und wollte natürlich sehen, wie der Auftritt ist, um dann am Samstag voll einzustarten und mit den Top-News dieser Show dann da einzusteigen in den Arbeitstag. Ich mache also Buffering und dann zeigt mir dieser beschissene Telekom-Receiver zum 1000. Mal diese komische Meldung an. Der geht dann auf so ein graues Bild, blendet sich aus dem normalen Programm aus und sagt dir, es gibt eine Kollision, es gibt einen Konflikt. Und zwar mit anderen Programmen, die aufgenommen werden gerade. Also ich habe irgendwelche Serien Aufnahmen eingegeben in diesem Receiver, die dann irgendwie kollidieren am Freitagabend und er kann aber nur 1 oder 2 davon aufnehmen und er kann nicht gleichzeitig noch ein drittes Programm abspielen. Ja? So, jetzt habe ich also versucht, aus dieser Fehlermeldung rauszukommen und ich weiß, dass das normalerweise kein Problem ist. Das Problem hier ist nur, dass ich ja nur gebuffert habe und Pretty und Plüsch habe ich ja nicht aufgenommen. Ich habe ja nur gebuffert. Wenn ich also da zu viel dran rumtippe, ist das Buffering flöten und ich habe die Sendung bis dahin verpasst. Und rate, was passiert ist.
Du hast die Sendung bis dahin verpasst.
Exakt. Und ich bin selbst für meine Verhältnisse über Gebühr ausgerastet. Es war eine Fortführung von einer langen Kette von technischem Versagen meinerseits, was ich schon durch die Tage davor zog. Ich habe versucht, mich zum Beispiel auf einer ProSieben-Musik-Seite anzumelden, wo man Lieder downloaden kann. Da gibt es irgendwie 3 oder 4 Kennwort, die schreiben dir 3 oder 4 E-Mails, Token, Nummer, Handy, Code, Code, Wort, Anmeldungs, Code, Wort, Nummer, bitte eingeben. Dann hatten sie das erst an die falsche Telefonnummer geschickt und dann musste das alles nochmal gemacht. Ich rede mich schon wieder auf, Simon, ich muss runterkommen.
Wo treibst du dich denn rum? Das sind ja die hintersten Ecken Russlands auf Online-Ebene.
Was?
Was, eine Seite, wo man Musik downloaden kann über ProSiebenSat.1?
Ja, also es ging darum...
Ach so, weil du schneiden musst und recht... Okay.
Ja, genau. Ja. Für die Matzen der Show muss ich ja Musik haben und die kann ich da super runterladen und dann sind auch die ganzen GEMA-Angaben da direkt. Wie langweilen die Leute jetzt mit so Branchenlatein hier. Jedenfalls, ich kürze mal ab, es geht darum um Anmeldung auf Internetseiten mit 97 Codewörtern und Passwörtern und alles dann falsche Telefonnummer und E-Mail und dann alles nochmal. Dann muss man aber das alte Codewort eingeben, um das neue zu... Und dann, ja, da kamen noch so mehrere Sachen dazu und da hatte ich mich schon immer so aufgeregt und Ach, die armen Mädels da in der Redaktion. Da möchte ich möchte mich bei Julia und Mona noch entschuldigen für meine nervösen Anrufe hier. Hier nochmal, sorry. Die müssen natürlich leiden über den unter dem anstrengenden Regisseur, der es nicht gebacken kriegt, so, ne? Ja, also auf der Arbeit läuft alles wie geschnitten Brot.
Ja.
Aber wenn es um Internetanmeldungen geht mit Passwörtern, ich kann noch nicht mal Passwort richtig aussprechen. Passwort, das sehe ich so vor mir in altdeutscher Schrift mit Ö. Weißt du? Nee.
Also,
aber Simon, ich habe mich dann so aufgeregt und dann habe ich die Quittung gekriegt. Rückenschmerzen und Bauchschmerzen und eine Woche Teegesaufe. Und nur noch Schonkost. Ich habe nichts mehr gegessen jetzt.
Körperliches Leid.
Ich habe mich runtergefahren. Ich habe mich jetzt zum ersten Mal übrigens aufgeregt seit Freitag gerade. Jetzt, du warst live dabei, wo ich das rekapituliert habe. Ich reg mich aber jetzt ansonsten, außer jetzt hier gerade im Podcast, reg ich mich jetzt nicht mehr auf. So, Geschichte zu Ende.
Ja, das ist dann vielleicht so eine Selbstdisziplin, die man sich dann irgendwann aneignen muss, denn der Körper reagiert ja immer so empfindlich. Und wenn er mal einmal was hatte, dann hat er ja auch überhaupt keine Scheu, da jedes Mal wieder genau so zu reagieren. Also wenn man Stress hat, dass es auf den Magen schlägt, Kopfschmerzen, jeder hat so seine empfindlichen Stellen. Ne? Jeder hat so wie der, da in Bonn, der Drachenjäger. Siegfried. Siegfried, der unsterblich, unbesiegbar war. Aber ja, er hatte auf seinem Schulterblatt diese eine einzige Stelle und wumms, da kriegt er den Speer rein. Auch er war verletzlich. So in etwa habe ich die Sage jetzt mal wiedergegeben. Denn jeder hat empfindliche Stellen. Bei mir ist das auch der Magen gelegentlich. Aber ja, auch ganz viel. Und bevor ich jetzt hier wieder katalogisiere und versachliche, will ich eigentlich auch mal noch in die Anekdotenschachtel greifen und mal so eine Stressanekdote erzählen. Beziehungsweise mal so zum Besten geben, was mich gestresst hat oder ja immer noch. Es ist schon ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, glaube ich, den wir alle mit uns versuchen auszumachen. Aber es kommen immer neue Situationen, die einen stressen. Ich hatte immer einen Riesenstress, wenn ich Hollywood-Stars interviewen sollte. Habe ich gemacht für Viva in den Jahren 2000, 2001, 2002, 2003. Und dazu muss man sagen, dass ich auch immer in Englisch so eine fast 6 hatte in der Schule. Also eine 5 minus, ja, etwas besser.
Mhm.
Und da habe ich mir allein diesbezüglich schon einen abgebrochen. Und ich bin ja auch nie so der laute Mensch gewesen, was man natürlich von mir denken könnte, wenn man Comedy Street gesehen hat, dass ich über die Straße gehe und rumpöble. Aber ich bin eigentlich von meiner Persönlichkeit her manchmal eher zurückhaltend. Also das bedeutete, dass ich mit voller Wucht und aller Gewalt da über meinen Schatten springen musste, um irgendwie ein Stück weit, extrovertiert ist auch zu viel, aber natürlich vernünftig da ein Interview führen kann, ja, mit den Leuten. Und David Duchovny, den habe ich einfach nicht verstanden. Ich habe den nicht verstanden. Mein Englisch war zu schlecht. Ich weiß nicht, woher der L.A. finde ich manchmal eh schwierig. Kalifornien. Also der beste Film aller Zeiten war ja Eyes Wide Shut Down. Ach, dieser verkorkste Sexfilm von Stanley Kubrick. Scheiße, den lassen wir einfach. Den Kern war eh besser unter den Teppich.
Ja, stimmt doch. Eyes Wide Shut, stimmt.
Da haben die New Yorker Upper Class, die spricht tolles Englisch, so wie wir das in der Schule gelernt haben. Ich habe jedes Wort in dem Film verstanden, aber David Duchovny überhaupt nicht. Und dann will man ja natürlich immer, weil man ja vor der Kamera ist und damals wollte man sich ja auch noch ein Stück weit profilieren, ja. Und dann war das eh ein totales Gewickel, bis man überhaupt vor der Kamera war, weil ich war der Moderator und wir haben uns dann irgendwie so entschieden, dass diese Interview-Junkets einfach so ein bisschen boring, ja. Und wenn ich als Host die interviewe, dann sind die viel nahbarer, ja. Und das ist für die Sendung viel geiler. Und da haben wir ja dann damals so auch Celluloid gemacht, was dann das Ganze viel belebter irgendwie machte und dann auch für uns viel mehr Spaß gemacht hat. Aber dann bedeutete das, dass man selber irgendwie den Gegenschuss ja mit organisieren muss. Weil die leuchten ja ihre Stars aus. Ja, dass diese Bildsituation kennt jeder. dahinter ist das Kinoplakat und du guckst das und dann ist meinetwegen Brad Pitt, der gibt einen O-Ton zu seinem neuen Film und du weißt überhaupt nicht, ist das in Paris, ist das in London oder vielleicht ist es aber auch in Köln, ja, wo du eine Stunde mit dem Auto hinfahren musst, in irgendeinem Hotel. Und über den Moderator haben wir versucht, also über mich dann irgendwie das Ganze so ein bisschen näher zu bringen und dann ist dann mein Kollege und auch ja der verantwortliche Thorsten mit reingekommen, mit so einer TV, ja, und dann ist das amerikanische Management erstmal irritiert, obwohl natürlich vorher alles abgeklärt war, aber das Management, das guckt dann immer schon mal böse, ne, sagt dann so, what the fuck, was haben die Germans denn da vor, ne?
Ja.
Und dann baut man so die Kamera auf, im Hintergrund nur Kabel, dann guckt der Verleiher auch wieder komisch. Der Verleiher musste sich natürlich zuvor mit dem amerikanischen Management ein bisschen kloppen und sagen, well, Weaver, you know, is important und so. Ja, so, ne? Ja, und dann haben wir da den Gegenschuss und ich sitze dann da zwischen irgendwelchen Lampenkabeln irgendwo im Hotel und dann geht das Interview los mit einem David Duchovny. Den verstehst du nicht, du willst aber irgendwie reagieren. Dann fallen dir die Wörter nicht ein, weil du scheiße in Englisch bist.
Oh,
dann musst du 2, 3 Promo-Fragen stellen, damit der Verleiher zufrieden ist. Dann willst du Nerd-Fragen stellen, wo du Spaß dran hast und vielleicht im besten Fall der Zuschauer. Und da musste ich auch das ein oder andere Mal vorher auf die Toilette vor diesen Interviews. Also, das war ein Stressmoment.
Ah, aber das war dann eher Richtung Dünnschiss wahrscheinlich dann, oder? Oder einfach, man denkt immer, man muss immer aufs Klo und ständig pinkeln vorher, ne? So Nervositätsgebisse.
Es war eine Katastrophe, was da dann alles so. Und naja, und im Endeffekt denkst du dann irgendwie, hast du irgendwem was. Irgendwem hat's gefallen, denkst du dann vielleicht. Aber eigentlich will eh jeder lieber von Jessica Schwarz interviewt werden, wenn man mal ehrlich ist. Wenn dann da so eine Jessica Schwarz daherkommt. Ja,
Moment, da gab's bei diesem David Duchovny-Interview, da gab's doch so ein Missverständnis, was sogar Thorsten dann hinterher noch in die Sendung reingeschnitten hat, oder?
Ja, hat er reingeschnitten, genau.
Serious? Was war denn das nochmal? Du hattest doch so ein Wort nicht verstanden. Und dann haben die das nicht gerafft, dass du das nicht verstanden hast und waren alle am Lachen und du saßt da wie so ein totaler Vollotto und das war komplett in der Sendung drin.
Ja, Thorsten hatte da schon irgendwie und hat da immer so ein bisschen über den Tellerrand rüber geguckt und meinte, eigentlich ist das lustig, meinte er, wie du da verpeilst,
ja, reinstopfst. Ja,
eigentlich ist das geil. Ich schneid's rein. Ja, es war das Missverständnis zwischen Serious Ernst und TV Serious. Guck mal,
ach, nicht ja,
mal jetzt,
genau.
20 Jahre später weiß ich, wie man's betont, dass die zwei unterschiedlichen Bedeutungen herausgestellt. Ich weiß es nicht. Serious. Ach so, doch, das ist das, ne? Serious und Serious. Klar, mit dem O.
Ich glaube, man sagt im Englischen zu Fernsehserie was anderes als Serious.
Season,
oder?
Hätte ich einfach sagen müssen. Season, Staffel.
Was willst du? Season? Ne, Season ist ja eine Staffel.
Ja, keine Ahnung.
Da kommen wieder unsere Englischkenntnisse raus. Ich finde, man kann auch unter Stress Englisch überhaupt nicht sprechen, aber man kann es gut im Suff. Du weißt doch, dass der Neffe, ne? Der Neffe von Oprah Winfrey, der wohnt doch in Ehrenfeld.
Was?
Ja, ja. Das ist hier der Kumpel von Axel. Jetzt ist ohne Witz, das ist ein großer, beleibter, schwarzer, sehr sympathischer Herr. Und wir waren auf dem Chromex-Konzert. Und ich begegne dem ja hin und wieder mal so hier. Und auf Konzerten vor allem. Und nach dem Chromex-Konzert waren wir dann noch in, wie heißt diese Punkrock-Kneipe nochmal, da wo die auch diesen Film gedreht haben mit Anthony Hopkins. Stiefelknecht? Nee, das ist der Schwulenladen, ne?
Stiefelknecht ist gay, das stimmt, aber der Stiefel.
Neben dem MTC. Und dann war ich so besoffen, dass ich den so voll gelabert habe und ich dachte im Suff auch, ich bin super im Englisch und wir haben auch erst super gelabert die ganze Zeit, weil ich ihn ja auch schon so ein bisschen kannte. Und irgendwann ist er dann aber so, jetzt muss ich aber nach Hause. Hatte ich das Gefühl. Am nächsten Tag hatte ich schlechtes Gewissen. Ich dachte, vielleicht kann ich gar nicht so gut Englisch im Suff, wie ich dachte. Vielleicht ist dieser Stresslöser Alkohol auch nicht immer so ratsam. Weißt du? Ich habe den, glaube ich, auf Deutsch gesagt, einfach vollgelabert.
Alkohol tötet halt die Selbstzweifel ab. Das ist so die Sache. Deswegen spricht man nicht besser Englisch.
Ganz immer sind so die manchmal ist Stress besser als das Gegenteil.
Man sollte einfach auch erstmal in der Schule aufpassen. Das ist auch gut. Und sich dann hin und wieder mit Englisch beschäftigen. Vielleicht was Englisches lesen, so dass man irgendwie... Aber so ein totaler Kaltstart, der wird dann auch mit 3 Schnäpsen nicht besser, ne?
Simon, wenn das okay ist, Erzähl du mal gerade was, weil ich nehme jetzt mal eine Möhre zu mir. Ich muss auf meinen Magen achten. Und ich habe mir gestern welche geschält für die Arbeit. Und yeah. Du weißt ja, wie ich damals in der Kochsendung total versagt habe, in der wir gewesen sind bei ProSieben Max.
Jetzt holst du Ich habe jetzt
ein neues Rezept auf. Und das ist Möhrchen mit Bressot-Knoblauch. Also da ist leichte Knoblauchprise drin. Es ist total lecker. Du rührst dieses Möhrchen, also die Möhre, rührst du schön durch das Töpfchen Bressot. Und es fühlt sich an wie ein super Snack. Und
ja.
Jetzt lausche ich dir deiner Story, die du jetzt erzählen willst.
Und das nennst du Rezept, ne? So wie die Kochsendung bei Praxis Dr. Hasenbein, wenn Helge in der Kochsendung erklärt, wie man Tee kocht.
Genau, so ist das.
Sie erhitzen das Wasser. Es ist ja hier ein Personality-Podcast und deswegen möchte ich meine Gedanken bezüglich Stress natürlich hier mit den Hörern teilen, beziehungsweise meine, ich hoffe, geistigen Errungenschaften, wenn man es denn so nennen kann. Ich will mich nicht vorweg selbst loben. Ich sag mal, was ich dazu denke. Also ich bin eisenharter Verfechter des Aufräumens. Denn diese ganzen psychischen Belastungen, ja, die werden ja erst richtig schlimm, wenn sie sich paaren. So, ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die ist so super, immer lustig mit ihr und alle, aber die hat so Baustellen im Leben, weißt du? Dann irgendwie mit der Liebe hat das nicht geklappt. So, okay, ist eine Baustelle. Da wird aber auch immer dran festgehalten. Es wird nicht richtig aufgeräumt. Es wird sich nicht getrennt. Es wird kein Cut gemacht zu dieser unerfüllten Liebe. Und dann gleichzeitig noch Job. Und im Hobby aber auch noch eine Baustelle. Und dann tun sich noch andere Baustellen auf. Und dann denke ich immer, das ist gefährlich, wenn mehrere Dinge zusammenkommen. Ich meine, wir alle sind unserem Schicksal überlassen. Wir alle können mal Pech haben und einen Schicksalsschlag haben. Also werden wir auch alle, haben wir alle von Zeit zu Zeit. Und wenn dann noch ein, zwei Sachen dazukommen, dann läuft man ja sofort Gefahr, mental oder psychisch abzurutschen und eben viel schneller gestresst zu sein. Und deswegen immer, wenn man irgendwie kann, seine Energie bündeln und die eine Baustelle abschließen. Finish what you started, haben damals schon die Gorilla Biscuits gesungen. Und da ist was dran. Dinge abschließen, weil ein Stressfaktor ist ja auch immer Angst. Ja? Zum Beispiel ich hatte so viele unterbewusste Ängste und habe sie wahrscheinlich immer noch. Ja, das ist dann immer so ein Gefühl des Unbehagens, aber man nimmt es nicht richtig zur Kenntnis. Man ist in einer Situation, man fühlt sich nicht richtig wohl, dann kommt irgendwie Faktor Zeit dazu und man ist gestresst. So. Und dann rate ich dazu, sich damit zu beschäftigen, also mental mal zu hören, sensibilisieren, so aufhorchen. Und dann wäre meine Herangehensweise, und das nenne ich immer Versachlichung, dass man dieser Angst auf den Grund geht und dass man sie benennt. So, zum Beispiel, ich habe Angst zu versagen oder ich habe Angst, kein Geld mehr zu haben oder sowas, ne? Und jetzt gibt es natürlich immer Begriffe von Ängsten, die wir so benutzen und kennen, ja? Und meinetwegen Existenzangst oder so, ja? Aber es kann sein, dass du, wenn du sagst, ich habe Existenzangst, du dich selbst damit nicht berührst, ja? Also du musst so lange formulieren, bis dieses Gefühl des Unbehagens noch, ich sag mal im besten Falle sogar, dann noch stärker wird. So, dann merkst du, du hast es getroffen. Du sagst, ich habe Angst zu versagen. Meinetwegen ist es dann wirklich so banal. Und dann merkst du, das Gefühl wird deutlicher und greifbarer. So, und dann wiederhole ich es. Und dann weiß ich, dass dieses unterschwellige, unterbewusste Gefühl des Unbehagens eben genau mit dieser Angst verbunden ist. Und dann sage ich so oft, und dann wird dieses Gefühl weniger, ja, und gleichzeitig geht aber die Information hoch in mein normales Bewusstsein. Und deswegen ist das Problem nicht weg. Ja? Aber dieses komische, unterschwellige Gefühl ist weg. Wenn ich es im Bewusstsein habe, kann ich damit sachlich umgehen. So, ich habe die Angst zu versagen. Aha, okay, ja, was ist denn eigentlich, wem begegne ich denn? Muss ich denn da überhaupt diese Angst haben? So, oder habe ich nicht irgendwie Sicherung, Absicherung, Sicherheiten? Habe ich nicht Dinge im Leben, die mir wirklich wichtiger sind. Also so kann man dann anfangen, darüber nachzudenken und so ein bisschen für sich dann irgendwie wie Klarheit zu schaffen. Und dann, ja, wenn dieses Unterschwellige abflaut, ja, und wenn die Situation wieder da ist, dann wird man viel schneller Herr der Lage und geht dem viel schneller auf den Grund. Und wenn dieses Unterschwellige im Bewusstsein ist, es ist viel leichter, sich auf sachlicher Ebene mit Dingen auseinanderzusetzen, weil viele Ängste, die fängt man sich auch irgendwo ein. Die haben gar keine Berechtigung mehr. So, die sind von früher, von irgendeiner Situation, die extrem war. Aber diese Situation hat mit deiner jetzigen ja gar nichts zu tun. Und dann musst du dir selber mal sagen, ey, das ist jetzt gerade Quatsch. Du kannst dann selber über deine Ängste auch ein Stück weit bestimmen. Sprich, okay, da sehe ich ein ernsthaftes Problem. Da muss ich mich mit auseinandersetzen. Und manchmal kannst du ja auch sagen, ey, come on, ey, was ist das für ein Bullshit? So, uppala, jetzt raschel ich hier schon wieder. Das wollte ich mal einmal ganz kurz so sagen. Und wenn man Ängste minimiert, minimiert man eigentlich auch Stresssituationen, meines Erachtens. In meinem Fall ist es so.
Ja, ich bin, das ist richtig, sagt die Therapeutin auch. Bei mir ist es aber so, ich habe so Stressattacken oder Wut-Stressattacken, die sich situativ ergeben. Wie so ein Slapstick-Moment. Und manchmal, dann habe ich so eine Art Aberglauben, weil da habe ich das Gefühl, alles, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen und ich habe Murphy's Law immer an den Hacken. Weil dann kommt eine ganze Kettenreaktion von Scheißendreck. Also zum Beispiel jetzt letztens, ich musste nach Pulheim, weil da der Drehort ist, ja? Weil da ist das Set. So, dann dachte ich, okay, wie komme ich da hin? Morgens natürlich wahnsinnig viel Stau. Also Auto, schwierig nach Pulheim, ne? Pulheim gehört noch so im Großen und Ganzen zu Köln, sagen wir mal. So, dann habe ich geguckt, S-Bahn, super. Ich bin einen Tag vorher einmal in die S-Bahn gestiegen, bin die Strecke abgefahren. Hin zum Set und wieder zurück. Es war wahnsinnig geil, nur 8 Minuten für eine Autostrecke, für die man sonst 30 Minuten braucht. Also schon mal gecheckt, damit ich morgens vor der Arbeit keinen Stress habe mit der Anfahrt. Dann habe ich mir genau die Zeiten rausgeschrieben. Aha, diese Bahn muss ich nehmen. Nehme ich doch lieber eine, die noch Viertelstunde vorher ist oder irgendwie so, damit ich ganz gemütlich da vernünftig ankomme. So, dann habe ich absurderweise auch noch meinen Autoschlüssel im Briefkasten unten deponiert, damit ich nicht hochrennen muss, falls diese Bahn ausfällt. Da hielt ich mich schon selbst für bekloppt, ja, dass ich im Briefkasten den Autoschlüssel deponiere. Da dachte ich schon, ich bin verrückt geworden. Also Schlüssel in den Briefkasten, falls der Zug ausfällt, damit ich nach Hause rennen kann, Schlüssel nehme, ins Auto steige und mit dem Auto dann nach Pulheim fahre. Das war der Plan. Ich gehe morgens zu der S-Bahn, Simon, und rate, was passiert. Der Scheißzug fällt tatsächlich aus. Er fällt tatsächlich aus. Shit. Das kann auch nicht sein. Da fühle ich mich dann immer so bestätigt, ne? So genau, und so ist es nämlich. Die Welt hat sich gegen mich verschworen und ich habe zu Recht diesen Schlüssel im Briefkasten deponiert, um nicht noch hochzulaufen, sondern direkt drauf zugreifen zu können. Zack, ab mit dem Auto, zack, nach Pulheim. Zum Glück, und da hatte ich dann wieder Glück, war auf der Strecke gar kein Stau. Das heißt, ich kam nur so irgendwie 10 Minuten zu spät. Das war alles noch im Rahmen. Aber trotzdem bleibt in meinem Gehirn immer stecken irgendwie. Du musst damit rechnen, dass alle Sachen, die schief gehen können, auch wirklich schief gehen. Und bei dir, weil du so eine arme Pfeife bist, ich versinke wahrscheinlich im Selbstmitleid hier gerade, weil du so ein Vogel bist, der in Sachen Pech irgendwie den Hauptpreis gezogen hat, musst du immer gewappnet sein, dass dir Steine in den Weg
gelassen
werden. Das bleibt dann im Kopf immer
verhaftet. Natürlich die Herangehensweise von Donald Duck. Ne, dem Pessimisten.
Ja, ich bin der Ehrenfelder Donald Duck. Hier, das Fädel ist mein Entenhausen. Ganz richtig. Und du bist fucking Dagobert Duck.
Ich bin auch
mit deinen ganzen TV-Millionen. Ja.
Also, aber wenn man.
Und ich habe hier noch den. Und der Neffe von Oprah Winfrey, das ist auch Dagobert Duck wahrscheinlich.
Der kann gar nicht so viel falsch machen, als dass er nichts vom Erbe abbekommt.
Und Lutz ist Gustav Gans. Ich finde hier alle. Und meine drei Neffen ist einfach Greta.
Ja. Aber wenn man Optimist ist und grundsätzlich positiv denkt, dann hat man doch in der Zeit, in der man positiv gedacht hat, schon mal nicht negativ gedacht. Das ist doch per se schon mal ein Vorteil. Es ist doch besser, wenn man positive Gedanken hatte, als wenn man in derselben Zeit negative Gedanken hat.
Ja, du hast ja recht, ich weiß.
Positive Gedanken sind ja ein besserer Vibe. Und ich habe das natürlich auch so wie du. Wenn es um was geht, also sprich, wenn es um Geld geht, muss man ja irgendwann an Ort B sein, sich von A nach B bewegen. Und dann habe ich immer das Worst-Case-Szenario im Hintergrund. Also, dass es eigentlich ein reiner Hürdenlauf ist. Sprich, ich muss jetzt das Taxi kriegen oder ich muss jetzt den E-Roller kriegen, um zur S-Bahn. Und die S-Bahn muss jetzt funktionieren. Ich habe hier einen Timeslot. So, aber jede Hürde ist für mich erstmal schon, naja, nicht ein Erfolg, aber schon so ein Abnicken, so ein Abhaken, so ein jupp, weiter geht's. Aber jedes Mal ist man wieder vor der neuen Problematik, denn ja, so, man hat schon Pferde kotzen sehen, wie damals mein Ausbilder meinte, ne?
Ja.
Ja, klar. Also ich habe ja, und das war wirklich ein ganz ekliger, passiver Stressmoment. Ich habe einen Flug gehabt von Düsseldorf nach Kigali, Ruanda, und dachte mir, okay, wenn ich 3 Stunden vorher von Tegel den ersten Flieger nach Düsseldorf nehme, mit einer guten Airline, das müsste klappen. Und es war Oktober und es gab Blitzeis und es gab 20 Maschinen, die um 6 Uhr irgendwie von Tegel in die Welt rausfliegen wollten, alle Nationalitäten dabei, und es gab nur 2 Enteiser. Und ich sitze in der Maschine und ich weiß, ich verpasse meinen Anschluss nach Kigali und du kannst nichts machen. Ich hätte aussteigen können, wäre ich aber in Berlin gewesen und nicht in Düsseldorf. Und das war eine Form von Stress, also in so einem Passivkorsett gefangen, und da kannst du rumtelefonieren mit André von Sendung mit der Maus und er versucht irgendwas. Man weiß, er kann den Flieger nicht anhalten. Das geht nicht. Und ich habe hier noch mit... Ich habe ihn verpasst. Ich habe den Scheißflieger einfach verpasst. Es hat mich fix und alle gemacht.
Nein.
Wenn man so gar nichts machen kann. Ne? Und in dieser Situation, die wir jetzt davor hatten, wie du schon sagtest, dann ist man immer noch so ein bisschen, es gibt immer noch Taxi, es gibt immer noch so ein paar Backup-Möglichkeiten. Da nicht. Du saßt auf dem Sessel und bist krepiert.
Es ist ein Horror. Ich musste ja mal mit Gregor und Wolf Schläger nach Österreich, weil wir da Paracomedy gedreht haben. Und der Zug nach Österreich geht irgendwie 1 oder 2 Mal am Tag, zumindest diese Zugverbindung. Dann bin ich erstmal nach Bonn gefahren, weil da musste ich umsteigen. Hab vorher recherchiert im Internet, welche Bahn. Du kennst mein Glück mit Recherche im Internet. So. Ich habe aber die richtige Bahn um die richtige Uhrzeit am richtigen Bahnhof genommen. Und stelle aber innerhalb der Bahnfahrt nach Bonn fest, dass es trotzdem die falsche ist. Es war nachweislich dieselbe Zeit und es war eine Fahrt nach Bonn. Diese Bahn, die ich hatte, ging aber nach Bonn-Gleuel, oder wie das heißt. Sie ging nicht zum Bonn-Hauptbahnhof. Ich habe also das irgendwie während der Bahnfahrt, ich weiß nicht mehr warum, habe ich das spitz gekriegt. Dann habe ich telefoniert mit Gregor, dann ging das hin und her und dann haben die gesagt, der einzige Plan, dass du jetzt irgendwie zum Hauptbahnhof Bonn kommst, um diese Bahn nach Österreich, die nur einmal am Tag fährt und irgendwie 9 Stunden, dass du die noch kriegst, du musst da jetzt die nächste raussteigen, in das nächste Taxi steigen, springen, nicht steigen, und losdonnern wie ein Irrer, wie Kojak in Manhattan, musst du losbrettern, um zum Hauptbahnhof nach Bonn zu kommen. Das habe ich dann gemacht. Ich bin in dem Fall tatsächlich der Erste gewesen, vorne an der Tür, worüber ich letztens noch gelästert habe, bin rausgepeitscht in ein Taxi, habe gesagt, ich muss irgendwie in 20 Minuten in Bonn am Hauptbahnhof sein. Der Taxifahrer sagte, es dauert normal 30. Ich sage, versuchen Sie es irgendwie. Dann ist der losgebrettert wie eine Sau. Wirklich, ich bin ihm heute noch dankbar. Der ist an Kreisverkehr, Stau vom Kreisverkehr, durch den Kreisverkehr, der ist komplett einfach nebenher gefahren, über den Bürgersteig. Neben den ganzen...
Wie machen die
der
das?
Ist wirklich, ich hatte das Gefühl, er hatte Bock drauf. Ich hatte das Gefühl, er war als Taxifahrer wirklich sportlich getriggert, das zu schaffen. Weil der hat sowas von die Sau rausgelassen da, auf dieser Strecke. Dann hat er gesagt, ich kann sie direkt vorm Bahnhof rauslassen. Aber dann brauchen wir noch relativ lang, um da einmal um den Block zu fahren. Deswegen lasse ich sie hier raus. Dann müssen sie aber noch diese 100 Meter zu Fuß da jetzt hinpeitschen. Ich so, okay. Raus, gerannt wie ein Irrer. Wirklich. Er hat mich da rausgelassen. Ich bin dann so irgendwie 100 Meter Industrie, Einbahnstraße, keine Ahnung. Und ich habe den Zug gesehen und ich bin gerannt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also für meine Verhältnisse wirklich damals wie Jesse Owens. Ungefähr so bin ich gerannt, ja. Und dann wirklich eingestiegen und hinter mir ging die Tür zu.
Geil.
Peng. Und ich habe erstmal 10 Minuten nur da halbtot in der Ecke gelegen. Und Gregor hat natürlich einen Lachflash gehabt. Aber als Producer war er auch heilfroh.
Ging die Tür vielleicht 0,07 Sekunden nach dir zu?
0,07 Sekunden. Diese Geschichte ist nicht dramatisiert oder erlogen. Es war wirklich grauenhaft.
Ja, ich muss auch sagen, ein Hoch auf die Taxifahrer. Ich bin von Afrika gekommen. Ich hatte Verspätung in Denbasa. Denn irgendwo Zwischenlandung, Halogenbeleuchtung, die haben viel in Afrika immer dieses Halogenlicht, saß ich, Stunde um Stunde, dann losgeflogen, in Köln gelandet und ich musste dann nach Düsseldorf, um direkt wieder von Düsseldorf nach Ibiza zum nächsten Dreh zu fliegen. Ist auch schon irgendwie so und so viele Jahre her und Köln, Düsseldorf, komplett Stau, ein einziger Stau. Ich dachte, wie soll das gehen? Realistisch waren 1,5 Stunden. Der Taxifahrer, rechte Spur, bam, durchgebrettert nach Düsseldorf, Flieger gekriegt.
Nee.
Ich weiß nicht, er hat's gemacht. Klar, es war natürlich auch eine lukrative Fahrt, aber ich will dann auch nicht in der Haut der Taxifahrer stecken, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat's durchgezogen, Alter. Abgefahren. Und so konnte ich der Welt die legendäre Filmab Folge präsentieren, wo wir am Set von Pura wieder Ibiza waren.
Aber da hast du doch ein Interview mit Hilmi gemacht, ne? Mit Hilmi Söser, ne?
Ach, wie geil. Ach, hätte ich nicht mehr gewusst.
Hast du das
geil
nicht?
Und weißt du, wer noch?
Oder spielte da zumindest mit? Ich weiß nicht, ob du
der Tom Vlaschida. Nachname nicht 100% korrekt vielleicht ausgesprochen. Tom Vlaschida. Der hat bei Game of Thrones diesen gespielt, der kein Gesicht hatte, ne? Kein Namen, kein Gesicht. Kein Namen. Hatte keinen Namen. Ne? Ich habe keinen Namen. Dieser, ne? Weißt du, ne?
Nee. Ich habe den Film ja auch nie gesehen. Den Namen kenne ich, aber.
Du hast den Film Game of Thrones nie gesehen.
Ach, Pura wieder Ibiza. Ich dachte, du bist noch bei Pura wieder Ibiza. Das ist schon mal zu Ende. Ich habe den Film Game of Thrones 1,5 Staffeln lang gesehen. 1,5 Staffeln
ja,
Game of Thrones.
Der kommt ja nach vierten. Der ist so eine Art, der ist auch nicht so wichtig, aber der spielt jetzt auch bei einem anderen Netflix-Knaller mit. Der ist schon ganz gut besetzt in dieser Serienwelt, muss man sagen. Ja, auch interviewt. Und Hilmi Sölzer, ja, super, super Kollege, ist ja gar keine Frage. Ja, gut, klar.
Kennst du das auch, wenn zwei Stresssituationen auf einen, kennst du das auch? Parallel, also sozusagen im Doppelprogramm, Double Feature, Back to Back.
Ich bin gespannt.
Also erstmal, du wirst ja, wir bleiben beim selben Thema. Du wirst ja, wenn er jetzt, in dem Fall war es heute Show, Lutz und ich werden abgeholt vom Amlang, das sind diese...
Fahrservice für TV-Produktionsfirmen.
So, ja, genau. So, und die fahren dich ja dann zum Flughafen. Dann ist erstmal morgens der erste Stress, kommen die pünktlich, die sind aber meistens immer noch sogar früher da. So, ne? Der war, glaube ich, pünktlich. Bei pünktlich bin ich schon kurz vor Stress. Ja, weil pünktlich ist, dass ich 2 Minuten vorher dachte, warum ist der noch nicht da, der ist doch sonst früher da. Okay, eingestiegen, Lutz abgeholt, so, dann sind wir zum Flughafen und haben direkt im Stau gestanden. Und ich habe gesagt, warum zur Hölle, warum fahren wir nicht eine halbe Stunde eher los, warum ist das immer so eng getaktet? Und jedes Mal frage ich mich, warum ist das so eng getaktet? Ich muss aber zugeben, jedes Mal klappt es auch. Jedes Mal klappt es auch. So, wir stehen im Stau auf der Zoobrücke und ich habe Zahnhölzer dabei, weil ich hatte irgendwie... mir irgendwas gegessen und ich hatte was zwischen den Zähnen und ich habe immer Zahnhölzer von Elmex dabei, ohne die kann ich ja nicht leben. Ich habe also...
haust dir aber heute ein Product Placement raus.
...in meinen Zähnen rumgestochert und leider habe ich immer die billigen Zahnhölzer, weil ich zu blöd bin, im Internet zu bestellen, obwohl mein Zahnarzt sagt, bestellen Sie bitte die besseren Zahnhölzer im Internet, die in der Apotheke sind einfach nicht so gut. Und ich sage immer, ja. So, was passiert also? Während wir... gestresst im Stau auf der Zoobrücke stehen, weil ich natürlich Panik habe, den Flieger zu verpassen. Lutz daddelt nur so in seinem iPhone rum. Ich daddel in meinen Zähnen rum und mir bricht das scheiß Zahnholz ab.
Scheiße.
Und ich habe das ganz tief zwischen den Backenzähnen stecken. Das ist ein Wahnsinnsdruck auf den ganzen Kopf. Und ich versuche, das da rauszukriegen. Und bin kurz vorm Durchdrehen da im Taxi. Also Lutz musste mich da auch beruhigen. Wie gesagt, die Zeiten sind ja vorbei. Ich kriege mich ja jetzt nicht mehr so auf. Aber fürchterlich. Nee. Ich muss natürlich jetzt nicht noch erklären, dass wir den Flug ganz easy gekriegt haben und dass ich auch ganz easy dieses Ding irgendwann rausgekriegt habe. Wobei man muss sagen, das hat gedauert. Ich musste ein zweites Zahnholz nachschieben, ein drittes Zahnholz nachschieben, was auch abgebrochen ist, aber nicht stecken geblieben. Irgendwann war dieses Ding, dieses Stück Holz raus aus meinem Kiefer. Und ich fühlte mich doppelt befreit, weil da war der Stau auch weg und alles hat sich gelöst. Ja, das war Wahnsinn.
Puh, toll war das. Puh. Ich habe auch noch eine Stressgeschichte, Thilo. Und zwar, ich hatte mal wieder einen dieser Jobs, die sehr lukrativ sind, aber von denen keiner was weiß. Ja, gar nicht so schlecht. Und es weiß keiner was von denen.
Sind eigentlich die Besten.
Eigentlich die Besten. Das war Backup bei Schlag den Star für Mats, Mutzke und Teddy. Ja,
Ach, das ist doch ein Traumjob.
Ja, ist schon ganz gut. Ist schon, also für den Fall, dass einem der zwei passiert, sind ja beides Kerle, dass einem der zwei was passiert, tada, kommt ein Ersatz, den man sich aus dem Hut zaubert. Du hast einen Gästeraum mit Couch und Suites, ne? Und da habe ich mich dann auch um 7:45 geparkt, weil ich bin ja ein Geheimnis. Also es soll mich wirklich dann auch keiner groß sehen. Also natürlich niemand im Publikum und hinten mit den ganzen Promis, das ist wurscht. Aber es ist dann schon so, dass du da so sitzt und diese Räumlichkeiten irgendwann als deine annimmst. Ja? Obwohl über den Flur vielleicht gerade Mark Forster mit seiner ganzen Band oder Herbert Grönemeyer oder Caroline Kebekus oder Stefan Raab gehen. Es ist egal. Du bist irgendwie in deinem Wohnzimmer. Und ich meine, es sind Süßigkeiten da, come on. Und dann guckt man natürlich die Show, weil man muss ja schon ein bisschen was passiert. Und außerdem gucke ich die Show auch gerne, ehrlich gesagt. Ich schalte zu Hause auch gern rein. Also, ja, so Samstagabend.
Ja. Die ist gut, finde ich auch.
Ne? Guckt man mal, ne? Und gleichzeitig klingelt es in der Kasse. Es klingelt gleichzeitig in der Kasse. Aber es ist diese Sache, also du hast ja diesen Fernsehabend, ne, ob nun Blacky Fuchsberger, Gottschalk oder Stefan Raab, das ist alles wurscht, nur dieser eine Haken ist, dass du vielleicht innerhalb von Sekunden die Fronten wechselst und in diesen Fernseher reinspringst.
Ach du Scheiße, oh nein, und da musst du da den großen Meister machen mit tausenden von Prüfungen vor Leuten, oh Gott.
Bist du in der Glotze?
Nee.
Also das musst du dir mal
vorstellen.
Ich nehme
zurück, mit dem Traumjob, das nehme ich zurück, Horrorjob. Für mich wäre es ein Horrorjob.
Schalte Samstagabend ein und stell dir vor, innerhalb von 43 Sekunden steckst du in dem Gerät drin. Und so wie bei...
Also sozusagen von deiner Couch
ins Gerät.
In eine Live-Situation vor Millionen Menschen.
Richtig, 2 Millionen, 2,5, sowas gucken so viele Leute, gucken
Horror.
Den Star. Also Woody Allen, Purple Rose of Cairo oder so die Einsteiger mit Gottschalk, das kommt dem so am nächsten der Situation. Ne? Also vom Zuschauer zum Akteur. Es kam, wie es kommen musste, so halbwegs. Max Mutzke fechtet gegen Teddy und wupp, ein falscher Schritt, er hat Schmerzen im Knie. Um 11:30 oder so. Also so nach 3 Stunden Fernsehzeit. Ja, und dann, dann hat Schmerzen, ne? Und Knie, und dann ist der ja auch, in so einem Alter, wo man sich dann mal was tut, ne? Also ist ja noch im besten Alter, aber so, und schwupps kam schon die Aufnahmeleiterin, Nicole, die kennt man, die sieht man manchmal irgendwo, die sieht man auch bei Joko und Klaas.
Ja, natürlich, die mit den Dreadlocks.
Ja. Schwupps. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob du noch da bist, sagte sie. Und ich dachte schon so. Ja. Und nicht eine Minute später stand ich hinter der Bühne. Ne? Und es war 11:30. Also ich war müde und ich habe ja mehr Kontaktlinsenträger. Ich sehe nichts mehr so richtig. Man ist dann nicht so richtig im Wettbewerbsmodus. Und im selben Moment, aber gerade 7 Meter vor dir, ist dann eben die Bühne. Und wenn du diese 7 Meter also weitergehst, sehen dich 2 Millionen Menschen. Nicht? Und Max Mutzke, der hat so krass geführt und ich dachte mir, was ist jetzt, wenn ich den vertreten muss und ich noch auf den letzten Metern vergeige und mich vor 2 Millionen Menschen blamiere und dann kommen so Paras auf, ja, und ich wurde wachgerüttelt von 0 auf 100 und in dieser Art Stresssituation verabschiedet sich immer jemand von mir, der mit Vornamen auf Darm und mit Nachnamen auf Inhalt hört. Und die Situation war in der Schwebe. Max war nur noch auf einem Drehstuhl, ja, aber er performt jetzt erstmal seinen Song. Ich sofort ab aufs Klo.
Nein.
Und dieses Klo, weißt du, das ist da ja bei der Produktionsfirma so ein bisschen, manchmal sind da auch welche aus dem Publikum und so. Das ist da direkt beim Ausgang vom Studio.
Ach, du musst da auf diesen scheiß Flur gehen, ne? Oh nein!
Und ich dahin und was
möglicherweise noch Schlange stehen oder was?
Nee, das nicht irgendwie, aber da geht die Schlange so lang, ne? Und also direkt neben diesem Korridor, und dann war das wirklich eine schmutzige Angelegenheit. Das war wirklich ich war hektisch gestresst und wie so ein Grundschüler, der das noch übt. Es war echt. Und ich hörte schon draußen so, der Song geht zu Ende und ich bin hier noch nicht fertig. Absolute Horrorsituation. Und dann doch irgendwie das hinbekommen und die Hände gründlich gewaschen und ins Studio. Und da muss man einfach irgendwie funktionieren. Ich war vielleicht auch einen Tick zu spät, dann habe ich Max getroffen. Er saß da irgendwie in seinem habe ich gesagt Rollstuhl? Nee, Drehstuhl. Der war auf einem Bürodrehstuhl, Entschuldigung. Der war ganz auf so einem Bürodrehstuhl, war der eigentlich ganz agil unterwegs und hatte das Ding im Drehstuhl nach Hause gebracht. Ja, das war eine stressige Situation.
Ah, ja, ich würde sagen, ja, das macht Sinn.
Mhm. Aber es war auch lustig.
Mir ist übrigens noch tatsächlich jetzt eine Fortsetzung eingefallen zu dem, was ich eben erzählte. Das passt zwar nicht zu deiner Showgeschichte, aber ich hatte ja eben die Hinreise nach Österreich geschildert, die etwas holprig verlief. Ich hatte aber nichts von der Rückreise erzählt. Mhm. Denn die Rückreise war, würde ich sagen, einer der schlimmsten Momente, die ich mit im Leben hätte. Ich würde sagen Top 10.
Oh.
Weil wir fuhren dann nach einer Woche Dreh wieder zurück. Wo waren wir eigentlich? Wir waren im Kaunertal in Österreich. Wir haben auf der Skipiste jedenfalls so Witze gedreht mit Tommy Hoffmark, war auch dabei. Tommy Hoffmark ist ein sehr agiler, unglaublich lustiger, sympathischer Querschnittsgelähmter, der viel im Fernsehen auftritt. Ich glaube, der war auch schon mal bei Big Brother und so. Und der fährt Auto, sehr wild. Jedenfalls hat Tommy Hoffmark uns zum Bahnhof zurückgefahren. Und wir hatten aber irgendwie nicht so richtig geguckt, wann der Zug fuhr. Beziehungsweise wir hatten geguckt, wann der Zug fährt zurück nach Köln. Wir hatten aber nicht bedacht, wie lange diese Strecke dauert. Also auf dem Hinweg hatte ich ja den falschen Zug genommen. Auf dem Rückweg war es das Gegenteil. Da hatten wir es einfach irgendwie ein bisschen verbaselt und hatten uns in der Zeit verschätzt. Dann haben wir gesagt, Tommy, du musst schneller fahren. Und Tommy ist jemand, der gerne schnell fährt. Also der gleicht diverse Sachen aus. Jedenfalls heizt der dann. Ich glaube, der macht das alles mit Handschaltung dann. Weißt du, ist ja querschnittsgelähmt, dann macht er das mit Handschaltung.
Ein ganz sportlicher Fahrer.
Und der liegt dann so liegesitzmäßig. Das ist so ein richtig geiler Mackertyp, der Tommy. Und dann brettert der über den Highway und sagt, das kriegen wir noch. Weißt du, der kommt aus Oberhausen. Das kriegen wir noch. Tommy ist auch der sagte, dass der Vater vom Wendler am Anfang immer die Köpi-Arena komplett selber ausverkauft hat. Der alle Tickets gekauft hat, damit der Wendler hinterher sagen kann, hier gut besucht. Ah. Weil der auch aus Oberhausen kommt. Nur nebenbei. Mhm. Gut, Tommy jedenfalls gibt Vollgas. Und wir fahren durch die Alpen und sehen den Bahnhof und sehen schon den Zug, wie er auf dem Gleis steht. Und jetzt, Tommy gibt Gas. So, gerannt wie die Irren, Zug vor uns weggefahren. Weg. Verpasst. Hä? Vorbei. Wieder der einzige Zug am Tag und bla 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 und bla 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 bla. Wir mussten jetzt irgendwie natürlich überlegen, wie kommen wir nach Hause an diesem Tag. Weil natürlich Hotel war alles gegessen und ich weiß nicht mehr warum, es ist auch schon über 10 Jahre, 15 Jahre her. Tommy, kannst du uns zum nächsten Bahnhof fahren? Vielleicht kriegen wir da den Zug. Dann sind wir alle wieder rein. Es waren, glaube ich, Gregor und ich nur, genau. So, dann hat der Gregor und mich zum nächsten Bahnhof gefahren, da haben wir den Zug auch verpasst. Und er hat uns noch zu einem zweiten Bahnhof gefahren, oder beziehungsweise dann dritten, und da haben wir den Zug auch verpasst. Und dann haben wir entschieden, dass wir einfach in Kempten den Zug nochmal irgendwie versuchen zu kriegen. Und dann hat Tommy richtig Gas gegeben. Und er ist mit uns durch die Alpen gefahren, bei Schneesturm, über Straßen, wo du runterguckst und du siehst das Ende nicht. So tief wie so eine Schlucht bei Herr der Ringe. Ja? Und da ist der um diese Berge rumgeballert, wie ein Wahnsinniger. Wir standen zwischendurch auch noch im Stau stundenlang. Wir mussten Umwege fahren, dann über die Alpen. Wir sind also slalommäßig da um die Berge gekreuzt und der hat so Gas gegeben, dann kamen uns immer so Trucks entgegen im Schneesturm und es wurde immer glitschiger und immer rutschiger und wir sind Tommy, fahr nicht so schnell. Wieso? Ist alles gut. Er hat Gas gegeben und Gregor und ich saßen auf der Rückbank, weil irgendwie vorne war irgendein Gestell von ihm. Wir konnten nur hinten sitzen und wir wurden immer ruhiger. Und irgendwann, ich lüge nicht, hatte ich das Gefühl, dass es die letzte Fahrt meines Lebens ist. Weil wenn einer immer so Vollgas losbrettert und da ist eine Kurve und du weißt nicht, ob da jetzt ein LKW dahinter auf dich zukommt oder nicht und rechts ist nur kilometerlanger Abgrund, dann hast du echt das Gefühl, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Oh, und dann haben Gregor und ich haben angefangen, uns SMSen zu schicken, obwohl wir nebeneinander saßen, weil wir wirklich bleich waren vor Angst. Und Gregor hat gesagt, ich habe mich bei meiner Familie gerade verabschiedet mit SMS.
Ich habe dramatisiert aber auch manchmal. Ja, na klar. Aber
ja, ich weiß. Und dann haben wir irgendwann.
Das ist so blöd, wenn man sich nicht sicher fühlt bei einem im Auto. Das ist so ein Scheißgefühl.
Genau. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Wir haben uns dann. Wir hätten den Zug, glaube ich, auch da auf der letzten Station verpasst. Aber wir haben gesagt: Tommy, schmeiß uns doch einfach im Kempten raus. Wir fahren jetzt mit dem Zug weiter, mir wird hier schlecht im Auto. Wir haben es irgendwie nett verpackt, weil er ist so ein lieber Kerl. Und dann sind wir raus und sind dann einfach mit dem Zug weiter. Weil das war, also es war wirklich, als es dann wirklich flacher wurde, als wir ins Flachland kamen, war ich wirklich extrem erleichtert. Boah. Weil das war eine Höllenfahrt, mein lieber Schwan, das kann ich dir sagen. Ja, ja. Ja, ja. Auch aber dann auf dem Zugfahrt endete der Stress nicht. Dann haben wir diverse Anschlusszüge wieder verpasst und so. Also es nahm alles kein Ende, diese Rückfahrt aus Österreich. Das war die krasseste Reise, die ich je erlebt habe. Ey. Alter Vater, ey.
Ja, Thilo, es soll ja hier nicht in Stress ausarten. Ich muss in den Tennisclub.
Okay, pass auf. Ich will dir zum Schluss noch sagen, was gegen Stress hilft.
Ja.
Und jetzt kommt was ganz Seltenes von mir. Ein Serientipp. Ein Serientipp? Du glaubst es nicht. Ich bin ja sehr empfindlich. Ich kann ja das ganze schlimme... So, Game of Thrones, das stresst mich ja schon. Das ist mir alles zu gewalttätig und zu brutal und zu herzlos. Ich gucke jetzt The Crown. Mhm. Weil The Crown, wenn ich da Elisabeth und Prinz Philipp sehe, ja, die haben ja Stress innerhalb dieser Sendung. Ja, innerhalb dieser Serie. Aber ich weiß ja, die leben immer noch und die sind fast 100 und die sind immer noch verheiratet. Das heißt, während ich die sehe, wie die ihre Ehekrisen ausleben innerhalb dieser Monarchie, weiß ich immer, es geht gut aus, weil sie leben beide noch und sie sind immer noch verheiratet und das ist schön.
Und sie haben keinerlei Finanznöte.
Und genau, und deswegen beruhigt mich die Serie. Weil man muss auch nicht so aufpassen, weil das ist alles historisch und das hat nicht so, dann ist das auch nicht so kompliziert. Man kann theoretisch bei Wikipedia alles nochmal nachlesen und dann plätschert das so dahin und das hat schöne Spannungsbögen und die Darsteller sind toll, die sehen so wirklich sehr ähnlich aus. Also die Prinz Philipp, toll. Begeistert mich. Hast du schon gesehen? Nein.
Schau ich mal rein. Ich weiß nur.
Ja, mein Tipp zur Beruhigung.
Dass
ja.
es Druck gab und dass deswegen im Vorfeld die Tafel davor gesetzt werden musste. Es handelt sich um eine fiktionale Serie.
Wie ist das alles nicht so gewesen?
Naja, man ist ein bisschen natürlich besorgt, dass das britische Königshaus da dann so ein paar Imageschäden davonträgt. Und deswegen sagt man, es ist fiktional. Aber du, keine Ahnung, ich bin kein Kenner des Königshauses. Sonst würde ich da ja mal bei jeder Adelshochzeit irgendwo sitzen, im ZDF und kommentieren. Adelsexperte. Das bin ich nicht.
Fakt ist aber, dass die beiden noch leben, oder ist das auch vorgetäuscht?
Mein Society-Level bewegt und deswegen sich auf dem Tennisclub und nicht höher, Thilo. Ich befinde mich, ich bin im Tennisclub, aber nicht in Königskreisen. Immerhin.
Du mit deinem Tennisclub. Na toll. Also ich würde sagen, zum Abschied jetzt entweder ein Lied vom Prinz, hahaha, hast nicht gecheckt den Gag, also, ja. Dann mache ich noch einen Gag. Dann jetzt zum Abschied noch ein Lied von Queen, Simon, hast du das gecheckt?
Sehr gut.
Simon, wie wär's mit We Are The Champions? 3, 2, 1.
We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world.